Die Testfahrten sind abgeschlossen. 3 Tage in Bahrain liegen hinter uns. Schmidi, du warst mit Tobi vor Ort. Reden wir gar nicht lang drum rum. Welches Team liegt für dich auf dem ersten Platz?
Ja, ganz klar, McLaren. Das haben sie zwar nicht gezeigt in den einzelnen Runden, da haben sie sich irgendwo mittendrin im Feld versteckt, aber in der Rennsimulation waren sie mit Abstand die Besten. Sowohl Norris am Donnerstag als auch Piastri am letzten Tag, am Freitag, sind eigentlich man muss sagen, zum Teil, also in gewissen Stints, Kreise um die Konkurrenz gefahren. Und wie gesagt, die schnellen Runden, auf denen sie auch mal waren, die haben sie halt beide abgebrochen, sind dann sofort in die Boxengasse abgebogen, als sie aus der letzten Kurve rausgekommen sind. Okay, da war ein kleiner Fehler drin, das hätte sich sicher noch ein bisschen Zeit gekostet, aber ich glaube, das war von vornherein geplant, dass man da in die Boxen abbiegt, um keine schlafenden Hunde zu wecken.
Also ein bisschen geblufft. McLaren hat ja auch alle ein bisschen überrascht, als sie ihr neues Auto vorgestellt haben. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Auf einmal ist dann ein McLaren MCL 39 im Tarnlook in Silverstone rumgefahren. Und ganz interessant war auch, trotz dieser sehr guten Basis, die sie letztes Jahr hatten, haben sie noch mal einiges an Hand angelegt an dem neuen Auto.
Ja, es ist sehr viel Detailarbeit gemacht worden. Man sieht jetzt nicht diesen Supertrick. Das ist ja das Komische an dem McLaren. Die meisten Teams haben den letztjährigen Red Bull kopiert in vielen Details, obwohl der ja nur Dritter in der Weltmeisterschaft wurde. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Weltmeisterschaft, die Fahrer-WM, hat ihn Verstappen gewonnen und nicht das Auto. Aber das war schon letztes Jahr so. Der McLaren kam irgendwie ganz unscheinbar daher. Man hat jetzt nicht irgendwie ein Detail gesehen, wo man sagt, oh, das ist es jetzt. Dann haben alle oder die meisten haben dann die gute Form der McLaren, die sie da ab Miami gezeigt haben, letztes Jahr auf diesen biegsamen Frontflügel zurückgeführt. Aber da sagen inzwischen auch viele, pass auf Leute, das Auto nur auf das zu reduzieren, das wäre Blödsinn, weil die anderen sind ja nachgezogen mit dem Frontflügel. Man kann sagen, also am Ende des Jahres hatte jeder so einen Flügel. Das heißt, McLaren macht anderswo den Unterschied. Und ich glaube, es ist einfach, von Mercedes hat mir einer erzählt, die scheinen verstanden zu haben, wie man diese Art Autos, diese Ground-Effect-Autos entwickelt. Die haben die Entwicklungsrichtung irgendwie kapiert, gewinnen Abtrieb, ohne dass es in Instabilität endet. Jetzt hat Lando Norris sich einmal beschwert, das Heck sei ein bisschen unruhig, aber das ist Klagen auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Andreas Stella hat gesagt, eigentlich ist Bahrain eher eine schwächere Strecke für uns, da haben wir immer Schwierigkeiten gehabt. Letztes Jahr waren wir da nur vierte Kraft. Jetzt waren sie erste Kraft. Also dieses Traktionsproblem, was sie letztes Jahr noch hatten, aus langsamen Kurven raus, haben sie offenbar auch gelöst.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Biegeflügel angesprochen. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema in der Formel 1. Ab Barcelona gelten dann neue Regeln. Kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Und vor allem, welche Einschätzung würdest du diesem Thema geben? Wie wichtig ist es denn eigentlich für die Teams und die Top-Teams auch, dass sie da diesen Vorteil vielleicht haben gegenüber kleineren Teams?
Ich würde schon sagen, das ist wichtig, aber nicht nur gegenüber kleineren Teams, weil ich glaube, da haben einige kleine Teams letztes Jahr mit dem Frontflügel auch einen ganz guten Job gemacht, unter anderem Alpine, wenn man das jetzt als kleineres Team bezeichnen mag. Es geht ja schon los jetzt in Melbourne mit den Heckflügeln, das ist aber das kleinere Thema. Da gewinnt man sicher ein bisschen was, wenn man in der Lage ist, den Heckflügel bei nicht aktivierten DRS so zu manipulieren, dass diese Spalte zwischen Hauptblatt und Flap aufgeht.
Mini-DRS, sagt
Genau,
man.
Mini-DRS sagt man dazu. Aber das ist jetzt nicht das große Thema. Da haben sich sicher alle gut munitioniert und werden in Melbourne halt mit Flügeln antreten. Da wird sicher auch irgendwo hier und da sich was verbiegen. Aber ich glaube, da sind alle schlau und clever genug, dass da keiner in die Falle läuft. Das wichtigere Thema ist der Frontflügel, der ab, wie du schon sagst, ab Barcelona dann Pflicht wird. Da wird beim Belastungstest wird nachgeschärft. Es wird, wenn bei einseitigem Test bei einer Last von 1000 Newton darf sich der Flügel 5 mm weniger bewegen. Das wäre von 20 mm auf 15 mm. Bei beidseitigem Test, das heißt, gleichzeitig wird auf beide Seiten 1000 Newton, eine Kraft von 1000 Newton angewandt. Da darf sich der Flügel dann auch wieder um 5 mm weniger bewegen, dann aber von 15 auf 10 mm. So, das sind ungefähr 25% steifer, kann man sagen. Das kann schon was ausmachen. Wenn dieser Frontflügel, da geht es ja nicht darum, dass der Frontflügel jetzt isoliert für sich gesehen Abtrieb verliert. Der verliert Abtrieb, weil er sich nach hinten biegt. Und das geht da nicht nur um die Flaps, die sich da vielleicht nach hinten biegen würden, sondern um den ganzen Flügel. Er dreht sich quasi um seine eigene Achse. Und dadurch, dass sich der Flügel nach hinten dreht, verliert er natürlich vorne Abtrieb, aber gewinnt automatisch hinten ab, weil das Heck anders angeströmt wird und weil das Verhältnis sich natürlich ändert. Und das ist genau das, was die Fahrer wollen. Sie wollen ja in einer langsamen Kurve, dass das Auto zubeißt, dass man gut einlenkt, da braucht man vorne Abtrieb. Und in der schnellen Kurve wollen sie natürlich eine gewisse Sicherheit haben, dass ihnen das Heck nicht wegschmiert. kommt der Abrieb nach hinten. Und dieser Balancewechsel, dieser Wechsel in der Aerobalance, der geht eigentlich nur über den Flügel. Gerade bei diesen Ground-Effect-Autos. Das ist viel kritischer als bei anderen Fahrzeugtypen, weil die Ground-Effect-Autos so tief über dem Boden liegen, dass sie kaum Federweg haben. Bei der Fahrzeuggeneration davor konnte man da ein bisschen nachbessern mit dem Fahrwerk. Da war mehr Federweg da hatte man also andere Korrektive. Das ist bei diesen Ground-Effect-Autos nur ganz bedingt möglich. So, jetzt kommen wir dann nach Barcelona. Das kann unter Umständen bedeuten, dass die Autos wieder ein bisschen schwerer zu fahren sind, weil die Balance nicht ganz passt. Man wird da sicher nachbessern bei den Aufhängungen, aber die Folge wird wohl sein, und das sagen, glaube ich, alle, dass die Autos ein bisschen nervöser werden. Und das kann natürlich schon eine Änderung haben. Das heißt, das kann die Fahrer bevorzugen, die mit einem instabileren Auto besser umgehen können als andere. Da fällt uns natürlich sofort Max Verstappen ein. Sind sicher auch noch einige andere, die mit dem Auto gut fahren können, wo das Heck ein bisschen nervös ist. Leclerc ist so ein Fall. Ich glaube, auch Norris zählt zu dieser Kategorie.
Du hast jetzt Leclerc schon angesprochen. Da kommen wir dann auch zu Ferrari. Fred Vasseur hat bei der Vorstellung des neuen Autos auch gesagt, wir ändern jetzt einmal am Frontflügel eher weniger. Das kommt so rüber, als wäre das vom letzten Jahr die Teile gewesen, weil sie sagen, ja, dann gibt es eh eine neue Regulatorik sozusagen und dann müssen wir umstellen. Und Ferrari hat aber sonst am Auto relativ viel gemacht. Sie waren ja so ein bisschen der mit Top-Favorit neben McLaren. Jetzt aber bei den ersten Tests sind sie so ein bisschen aus dem Licht gefahren. Wie schätzt du die Lage ein? Also es ist schwer durchzuschauen, was bei Ferrari gerade los ist.
Ja, also die Körpersprache sagt ja da viel und Ferrari ist dann wirklich ab dem letzten Testtag ziemlich auf Tauchstation gegangen. Okay. Da merkt man schon, die haben schon gemerkt, da ist ein Rückstand da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Sie sind von den einzelnen Runden, obwohl sie sich jetzt nicht groß angestrengt haben und auf Rundenzeit gefahren sind, waren sie ja Zweiter und Dritter mit Hamilton und Leclerc. Im Long Run waren sie okay, aber eben dann im letzten Stint haben sie massiv auf McLaren verloren. Im ersten und im zweiten Stint 3 Zehntel im Schnitt. Im letzten Stint über eine Sekunde. Das ging aber Mercedes genauso. Und bei Red Bull weiß man es noch nicht genau. Also das wäre schon ein starker Rückstand. Ich glaube, das hat sich Ferrari anders vorgestellt. Ich glaube, die hatten schon gedacht, die steigen da auf Augenhöhe mit den anderen 3 Kandidaten ein. Jetzt sind sie eher mit Mercedes und Red Bull zusammen auf Platz 2 und der Abstand, selbst wenn es nur 3 Zehntel sind, der wäre schon ziemlich groß. Also das holt man nicht so leicht auf.
Zu viel Risiko gegangen, Umstellung auf Pullrod an der Front. Sie haben jetzt im letzten Jahr des Reglements nochmal so einen großen Schritt gemacht. Fandest du das zu viel? Weil die Basis vom letzten Jahr war ja sehr gut. Man ist ja nur 14 Punkte hinter McLaren auf Platz 2 gelandet in der Konstrukteurs-WM.
Nee, ich glaube nicht, dass sie zu viel Risiko gegangen sind. Okay, das auf Pullrod umstellen, das haben andere auch schon in Jahren davor gemacht. Das ist jetzt nicht ein großes Risiko. Die sind erfahren genug da, was das Fahrwerk angeht. Der Ferrari, die Fahrer haben sich jetzt auch nicht irgendwie punktuell auf irgendein Problem, haben über irgendein Problem geklagt. Ich glaube, das Auto ist ganz ordentlich zu fahren. Das ist einfach zu langsam. Vielleicht fehlt der Abtrieb im Vergleich zu McLaren. Man könnte sicher mehr Abtrieb gewinnen, aber dann wird er wieder instabil. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, das Geheimnis von McLaren ist, die scheinen irgendwie kapiert zu haben, wie man mit diesen Autos noch Entwicklung betreibt, ohne da in Balanceprobleme zu kommen mit dem Auto. Und das ist vielleicht ja, der Schlüssel, den McLaren gerade hat und den alle anderen nicht haben.
Und bei McLaren ist mehr Ruhe drin, bei Ferrari, du hast erzählt, in Italien ist schon die Nervosität ausgebrochen, haben die italienischen Kollegen erzählt. Glaubst du jetzt auch mit Hamilton als Neuzugang, da wird es dann schon noch mehr Druck drauf geben, als es schon ohnehin war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, von Ferrari hat man heuer schon den WM-Titel erwartet. Das, glaube ich, erwarten auch die Tifosi. Die waren letztes Jahr Zweiter in der Konstrukteurs-WM. Die hatten eine super zweite Saisonhälfte. Die waren das stärkste Team da. Und da war natürlich schon der Wunsch da. Und auch Fred Vasseur hat gesagt, der Anspruch von uns muss sein, um den WM-Titel zu fahren. Wie gesagt, wenn der Rückstand wirklich 3 Zehntel pro Runde wäre, wäre das zu viel. Würde zwar auf die anderen auch zutreffen, aber das ist natürlich kein Trost. Man will ja Weltmeister werden und wenn da einer vorne wegfahren würde, wie es im Moment aussieht, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, weil Bahrain auch eine ganz spezielle Strecke ist. Also es ist ein wirklicher Ausreißer. Nico Hülkenberg hat das auch gesagt, man kann ihn eigentlich mit nichts vergleichen. Es gibt kaum eine Rennstrecke, wo es so viele langsame Kurven gibt, wo die Traktion so wichtig ist, wo es so wenig Varianz von Kurven gibt. Und es ist die Rennstrecke mit dem rauesten Asphalt im ganzen Kalender. Das heißt, es ist schon eine gewisse spezielle Konfiguration da. Und hat sich auch letztes Jahr umgekehrt bei McLaren gezeigt. Bahrain war eigentlich die schlechteste Strecke für McLaren. Und die waren dafür auf den anderen Strecken gut. Jetzt sagen vielleicht manche, na okay, jetzt haben sie auf ihrer Schwachstelle zugelegt. Vielleicht sind sie auf den anderen Strecken. Sie werden immer noch stark sein, aber vielleicht nicht so überlegen. Also das muss man sicher abwarten.
Ja. Abwarten müssen wir auch, was bei Red Bull los ist. Da kam das neue Auto, da musste man wirklich mit der Lupe rangehen. Ist das überhaupt das neue Auto? Es war das neue Auto. weil sich so wenig verändert hat in der Optik. Aber am dritten Testtag kam eine neue Nase und was wir nicht gesehen haben, ein neuer Unterboden. Wie schätzt du Red Bull ein? Weil letztes Jahr wurde das Auto immer spitzer, immer schwieriger zu fahren. Nur Verstappen konnte das eigentlich noch drehen. Und jetzt, wie ist da die Lage? Du hast auch mit Helmut Marko länger gesprochen.
Ja, das Auto ist berechenbarer geworden. Es reagiert auch wieder logischer auf Setup-Änderungen. Es fällt nicht mehr so radikal aus dem Fenster raus, wenn man so eine Kleinigkeit ändert. Letztes Jahr waren die dann gleich eine Sekunde weg von dem, was sie eigentlich können. Und da haben geringste Setup-Änderungen ausgereicht. Also es bleibt jetzt eher im Fenster. Das heißt, das Fenster ist größer geworden. Das war ja auch das Ziel. Es ist so, ich glaube, man tut dem Red Bull ein bisschen Unrecht. Es stimmt schon, wie du gesagt hast, von außen hat sich da zunächst mal wenig geändert, was aber bei den Autos, das muss man sagen, das betrifft eigentlich fast alle Autos, vielleicht auch Ferrari, muss man sagen, die sich da etwas stärker verändert haben. Aber das meiste fand unter der Verkleidung statt. Das betraf zum Beispiel das Kühlsystem, was ja eine große, wie soll man sagen, ein großes Hindernis war für die Ingenieure. Das war so extrem letztes Jahr, dass man dann auch in der Formensprache aerodynamisch nichts machen konnte, weil sonst hätten die Autos überhitzt. Das hat man komplett überarbeitet. Es ging natürlich auch um den Unterboden, der immer eine Baustelle war. Es ging um den Frontflügel. Red Bull hat ja lange darum gekämpft, dass diese Verschärfungen, wie sie jetzt in Barcelona, erst in Barcelona erleben, schon zu Saisonbeginn kommen, haben auch ein bisschen drauf gesetzt. Und diese Lobbyarbeit hat sich aber, zumindest was letztes Jahr angeht, nicht ausgezahlt. Da waren sie viel zu spät dran, mit dem Frontflügel zu reagieren. Jetzt haben sie es natürlich gemacht. Sie wussten ja dann schon relativ bald, dass man die ersten 9 Rennen irgendwie überleben muss. Und das geht natürlich nicht mit einem Frontflügel, der sich nicht kontrolliert verbiegt. Da haben sie nachgelegt. Sie haben auch beim Gewicht sich verbessert. Das sind natürlich alles Dinge, die man nicht sieht. Haben jetzt ein bisschen mehr Ballast zum Spielen, um die Gewichtsverteilung besser zu beeinflussen. Also das war schon mal der erste Schritt. Dann kam am letzten Testtag, kam eigentlich das Melbourne-Paket mit einem neuen Frontflügel, einem neuen Unterboden. Frontflügel hat sehr gut funktioniert. Ich nehme an, er hat sich noch mal ein bisschen besser verbogen. Unterboden hat nicht funktioniert, der kam am Nachmittag wieder runter. Deshalb hat auch Max Verstappen dann auf seine Rennsimulation verzichten müssen. Er ist dann nur noch Longruns gefahren, die aber wieder sehr schwer zu bewerten sind, weil wir nicht wissen, mit wie viel Sprit er da rumfährt. Aber Helmut Marko hat gesagt, der neue Flügel in Kombination mit dem alten Boden hat besser funktioniert. Es war nochmal ein Fortschritt am letzten Testtag. Und er ist schon zuversichtlich, dass Red Bull ein bisschen vor Ferrari und Mercedes liegt. Noch nicht ganz McLaren, da muss man sicher noch dran arbeiten. Aber mit Max Verstappen, das wissen wir, da muss man immer rechnen, der kann auch aus einem Auto, das ein bisschen schlechter ist als das der Konkurrenz, noch ein Siegerauto machen.
Ja, deshalb wird er wahrscheinlich auch mal als einer der Besten aller Zeiten eingehen, weil das hat er letztes Jahr auch wirklich eindrücklich gezeigt. Kommen wir zum vierten Top-Team. Ich habe mir von Mercedes dieses Jahr viel versprochen. Ich hatte den Eindruck, dass sie gegen Ende letzter Saison wirklich verstanden haben, um was es geht. Sie haben starke Rennen abgeliefert, waren auch auf unterschiedlichen Strecken dann besser. Aber vor allem, wenn es kalt war und wenn kein Gummi auf der Strecke war. Jetzt ist Lewis Hamilton nicht mehr da. George Russell ist der Teamleader. Andrea Kimi Antonelli, der neue Rookie. Reden wir gleich noch kurz über ihn. Und sie waren auch schnell, zumindest auf eine Runde. Aber so richtig durchschauen konnte man jetzt auch nicht bei Mercedes. Und bei den Longruns hast du gesagt, da waren sie nicht so stark. Und Helmut Marko hat auch was Interessantes über die Reifenabnutzung von Mercedes gesagt.
Ja, also Helmut Marko meinte, dass die Reifenabnutzung stärker war, also von den 4 Top-Teams am stärksten. Okay. Wenn man sich jetzt den Longrun, Mercedes ist ja 2 Longruns gefahren, den ersten am Donnerstag mit Antonelli, den zweiten am Freitag mit Russell, waren ungefähr gleichwertig, wobei der Russell dann im letzten Stint schneller war als Antonelli, was aber auch mit den Bedingungen zu tun haben kann. Und er ist natürlich auch erfahrener und die Sequenzen waren ein bisschen anders. Bei ihm war der letzte Stint ein bisschen kürzer als der von Antonelli. Im Endeffekt haben sie nicht schlecht ausgesehen. Das Fenster ist offenbar größer geworden, so hat man bei Mercedes sich erzählt. Aber man muss dazu sagen, es war relativ kühl in Bahrain. Wie gesagt, das ist eine ganz spezielle Strecke. Und jetzt bleibt es abzuwarten, funktioniert das genauso, wenn die Asphalttemperatur mal auf 40 Grad steigt. Ich glaube, das hochzurechnen ist selbst für Mercedes schwer. Man war der Meinung, das Auto ist ein bisschen berechenbarer geworden. Das Fenster ist größer geworden. Ich würde sagen, im Moment sind die ungefähr auf der Ebene mit Ferrari. Wie gesagt, Red Bull muss man vielleicht ausklammern. Mit Verstappen sind die wahrscheinlich schon einen Schritt nach vorne.
Also eher noch ein bisschen skeptischer bei Mercedes. Also jetzt nicht gleich sagen, die können um den Titel fahren. Siege sollten aber wahrscheinlich wieder drin sein, je nachdem.
Ja, wir müssen abwarten, ob diese Überlegenheit von McLaren, die ja jetzt kolportiert wird, durch die Bank, wie die sich jetzt in Melbourne darstellt. Wenn wir jetzt plötzlich feststellen, dass der wirklich 3 Zehntel vorne ist, dann wird es ganz, ganz hart für alle anderen, das aufzuholen. Weil ja auch das Jahr 26 bevorsteht und die werden dann noch alle, ein Upgrade kommt auf jeden Fall. Ich nehme an, sogar vielleicht noch ein zweites eben in Barcelona, weil sich die Flügelregel ändert und dann ist aber Schluss. Und wenn jetzt, sagen wir, der Ferrari feststellt, dass er bis Barcelona nicht näher als 3 Zehntel an den McLaren rankommt, dann wird er nichts mehr machen den Rest des Jahres. Dann wird er wirklich sich voll auf 26 konzentrieren. Also insofern, wir müssen jetzt wirklich abwarten, ist der McLaren dieses Wunderauto, wie er jetzt in Bahrain uns ein bisschen vorgekommen ist.
Hatten wir ja letztes Jahr auch schon, da war es noch der Red Bull, das Wunderauto, und dann hat sich's schnell gedreht. Andrea Kimi Antonelli, 18 Jahre alt, einen guten Eindruck gemacht, wie alle Rookies, aber auf ihn wird ja nochmal speziell geschaut, weil er bei einem Top-Team einsteigt. Wie fandest du ihn jetzt?
Ich fand ihn sehr gut, weil er hat kaum keine Fehler gemacht, keine sichtbaren. Wie gesagt, der Long Run für einen Rookie war sehr gut, war auch konstante Rundenzeiten. Er ist ja gleichzeitig mit Leclerc gefahren, die ersten beiden Stints waren so ungefähr gleichwertig. Im letzten Stint war der Leclerc ein Zehntel oder was im Schnitt besser, aber das ist aller Ehren wert. Und bei Antonelli war es ja schon so, dass er letztes Jahr, er hat ja 2 Totalschäden abgeliefert, den einen in Monza im Freitagstraining, den anderen bei einem Test in Abu Dhabi, in einem älteren Auto. Er ist allerdings auch 10.000 Kilometer gefahren, das muss man sagen, in älteren Autos. Auch, wie gesagt, die 2 Freitagstests waren noch mit dabei. Also er ist schon sehr, sehr gut vorbereitet. Und ich glaube schon, dass er eine ordentliche Figur machen wird im ersten Jahr.
Eine ordentliche Figur haben Williams und Alpine gemacht, vor allem Williams, absolute Bestzeit gefahren mit Carlos Sainz, der ist von Ferrari zu Williams gekommen. Da sind wir dann auch jetzt schon bei dem Best of the Rest, sage ich mal. Wie würdest du denn Williams einschätzen, vor Alpine oder eher danach?
Ja, ich glaube gefühlsmäßig ein bisschen danach, weil bei Williams hat man schon zugegeben, dass man da Sprit rausgenommen hat, aber selbst wenn die Runden mit 10 Kilo an Bord fahren, sind das immer noch gute Rundenzeiten, weil auch die Top-Teams, die richtig schnellen Runden, sind sie dann vielleicht mit 30 oder 35 Kilo Sprit gefahren. Und wenn man das dann draufrechnet, dann sind es 7 oder 8 Zehntel, die Williams sich dann quasi durch den Sprit eingekauft hat. Aber 7 oder 8 Zehntel hinten sein, das wäre jetzt keine Schande für dieses Team. Also das Auto kommt auch ein bisschen unscheinbar daher, scheint aber ganz ordentlich zu fahren zu sein. Und es ist ja nicht nur diese eine Runde von Sainz gewesen. Beide Fahrer waren immer unter den Top Ten, auch Albon. Ja, Albon war am letzten Tag Dritter. Also die konnten diese Rundenzeiten immer wieder fahren. Wie gesagt, sicher mit weniger Sprit als die anderen oder zumindest mal als die Top-Teams. Also muss man schon sagen, der Williams ist da mit drin im Geschäft. Flavio Briatore hat mir auch gesagt, er nimmt Williams als von allen Gegnern ernster als den Rest, weil er sagt, die haben auch noch Sainz, einen sehr, sehr guten Fahrer. Und Alpine steht jetzt zunächst mal nur mit Gasly da. Bei Duren muss man abwarten, wie gut der ist. Der fährt ja auch ein bisschen auf Bewährung. Und ich sehe Williams schon da mit drin im Kampf um Platz 5.
Also Alpine hat auch das Ziel ausgegeben, Best of the Rest zu werden. Das waren sie am Ende der letzten Saison, vor allem mit Gasly. Aber Ocon ist ja auch noch aufs Podest gefahren in Sao Paulo bei dem Doppelpodium. Jetzt mit Jack Doohan kann man sich eigentlich kein Ein-Mann-Team erlauben bei diesem engen Mittelfeld. Trotzdem tun wir ihm auch ein bisschen Unrecht oder was von innen nach außen auch dringt, sollte man dem nicht länger Zeit geben, erstmal sich einzuschießen, weil wir müssen auch sagen, Pierre Gasly ist ein Rennsieger und der ist schon einer der besseren Piloten in der Formel 1.
Ja, eigentlich sollte man ihm mehr Zeit geben, aber wir alle wissen, bei Flavio Briatore ist die Zündschnur kurz. Er hat mit Franco Colapinto und Paul Aron 2 sehr, sehr gute Reservefahrer und Colapinto wird ihm vielleicht auch noch ein bisschen Sponsorgeld bringen, wobei Alpine jetzt sehr gut aufgestellt ist. Sie haben 2 große Sponsoren über den Winter gekriegt, die übrigens Flavio Briatore angeschleppt hat.
70 Millionen Dollar, glaube ich.
Hat er erzählt. Also man sieht, er ist jetzt nicht nur dazu da, mit eisernem Besen durch die Fabrik oder durch die Mannschaft zu kehren, sondern der bringt auch was für die Mannschaft, muss man ihm lassen. Viele lächeln ja über ihn, weil er dann immer so ein bisschen durchs Fahrerlager schleicht. Aber man muss ihn ernst nehmen, der weiß, was er tut. Und ich glaube, also was ich höre, ist, der Doohan kriegt genau 3 Rennen Zeit und dann muss er schon innerhalb von 2-3 Zehntel vom Gasly sein. Man hörte, dass er bei einem Vergleichstest eine halbe Sekunde zurücklag. Ich fand, er hat in Bahrain ganz gut gemacht, sowohl von der schnellsten Runde her, als auch von dem Long Run, den er gefahren ist. Also jetzt mal abwarten, geben wir ihm die Chance, aber der steht massiv unter Druck, das ist ganz klar.
Also du glaubst, der wird ausgetauscht, was ist dein Bauchgefühl? Oder
er wird ausgetauscht, wenn er eine halbe Sekunde hinter dem Gasly ist, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Grand Prix von Japan ist er dann weg.
Jemand, der nicht so unter Druck steht, weil sein Vater der Teamchef ist, oder nicht der Teamchef, der Teambesitzer ist Lance Stroll bei Aston Martin. Aber ich glaube, da sind auch gerade andere Probleme als die Fahrerperformance, weil so richtig schlau wurde man nicht aus Aston Martin. Man war mal Sechster mit Lance Stroll bei einem, ich glaube, am zweiten Tag war es. Aber ansonsten, das Team ist schon weit abgerutscht innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahren, muss man ja sagen.
Ja, ich meine, die sind ein ganz seltsames Programm gefahren. Das war wahrscheinlich das undurchsichtigste Programm. Also die sind überhaupt nicht einzuschätzen. Sind die schnell, sind die langsam? Es wird behauptet, die Autos sind wesentlich berechenbarer geworden, aber sie sind nicht schneller geworden. Wäre natürlich auch ein Problem. Das hilft mir nichts, wenn die Fahrer sich wohlfühlen, aber die Rundenzeiten kommen nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, weil sie ja weder auf eine schnelle Runde gegangen sind, noch einen Long Run gefahren sind, dass die einfach nur Daten gesammelt haben. Das haben sie ja zugegeben. Sie haben wahnsinnig viel experimentiert mit dem Setup, mit Bodenfreiheiten und so weiter. Also, dass die quasi nur Daten gesammelt haben für Adrian Newey, der dann ja am 2. März angefangen hat, sich das mal anschaut und aus diesen Datensätzen vielleicht und den erzielten Rundenzeiten und dem Auto, das er dann wirklich auch mal gesehen hat in allen Einzelheiten, um da vielleicht dann ein paar Lösungen rauszuarbeiten. Also, eins ist ganz klar, wenn die so schwach wären, wie sie jetzt in Bahrain ausgesehen haben, wenn wir jetzt nur die Rundenzeiten anschauen, dann wird der alte Stroll dem Newey sagen, du musst dich hier um das Auto kümmern. Also der wird nicht ein Jahr lang da hinterherfahren auf Platz 8 oder 9.
Okay, obwohl 2026 ansteht und eigentlich darauf der ganze Fokus bei Aston Martin läuft, man hat ja auch Enrico Cardile verpflichtet, der darf aber jetzt erst später anfangen, weil Ferrari erfolgreich gegen ihn geklagt hat wegen der Arbeitssperre. Also so richtig läuft es da auch neben der Strecke nicht gerade. Und man hat Mike Krack ausgetauscht, sozusagen zum Einsatzleiter, ich würde mal sagen, degradiert und Andy Cowell zum Teamchef erkoren. Man hat Tom McCallow, den Chefingenieur, abgesetzt. Also da wird weiterhin so ein bisschen das neuer Trainer, neues Glück. So wirkt es von außen
Ja,
manchmal.
und Flavio Briatore hat mir erzählt, Lawrence Stroll will das scheinbar immer noch bei verschiedenen Teams und versucht, Ingenieure abzuwerben. Und er sagt, hey, die haben ja schon irgendwie, ich muss ja dann noch mehr, wer soll danach kommen? Und da wundern sich jetzt alle ein bisschen. Also meiner Ansicht nach, wie gesagt, Erfolg kann man sich zu einem gewissen Maß kaufen, aber man kann es nicht erzwingen. Ich finde, er sollte jetzt mal Ruhe in die Mannschaft reinbringen. Und sie haben ja mit Andy Cowell einen wirklich erfahrenen Mann als Teamchef jetzt. Und schauen, dass er das Potenzial, was sicher in dieser Mannschaft steckt, also von den Namen her jedenfalls, erstmal nutzen und jetzt mal den Newey machen lassen. Der wird sich sicher um dieses Auto jetzt zumindest mal in der Anfangsphase kümmern. Ich meine, in seiner Geschichte war das ja schon mal so. Er wurde ja 1990 von Williams verpflichtet und seine Aufgabe war da eigentlich, das 91er Auto zu bauen. Williams war 1990 noch nicht so toll, haben, glaube ich, zwei Rennen in der Saison oder drei Rennen gewonnen. Aber dann hieß es ihm doch, ja, kannst du nicht doch mal schnell das Auto anschauen? Und dann hat er irgendeinen Diffuser gebaut, glaube ich. Der kam dann gleich beim ersten Rennen, hat er den gleich eine halbe Sekunde oder was gebracht. Also das war damals schon so und das wird jetzt auch wieder so sein. Also Aston Martin kann sich nicht erlauben, auf Platz 8 oder 9 zu fahren.
Ja, mit den Ansprüchen ist es zu wenig. Man muss Teams wie Haas schlagen, da kommen wir zum nächsten Team. Die haben einen guten Eindruck gemacht, auch wenn sie so erstmal nur Long Runs gefahren sind, nur Basisarbeit, nicht auf Runden gegangen. Da hast du dann auch schon geschrieben gehabt, langsam machen, die haben ihren Plan. Und dann am letzten Tag, da hat man dann gesehen, dass Haas auch wieder da voll mitmischt und dass das letztes Jahr nicht nur eine Eintagsfliege war.
Ja, also bei Haas ist so, Ayao Komatsu hat ja erzählt, wir versuchen jetzt ein größeres Team zu werden. Da müssen wir gewisse Engpässe, die wir eben haben, weil aufgrund unserer Struktur, wir sind sehr klein, wir kaufen Teile bei Ferrari und bei Dallara ein, gewisse Engpässe abzubauen. Und er sagt, der erste Flaschenhals, den wir hatten, war eben ein schlechtes Auto. Weil auch die Mannschaft, die das Auto baut, nicht gut zusammengestellt war, die Strukturen haben nicht gestimmt. Das hat man letztes Jahr erledigt. Jetzt kommt der zweite Flaschenhals. Der Flaschenhals letztes Jahr war eigentlich, waren die Abläufe an der Rennstrecke. Man hat viel verschenkt durch schlechte Strategien, durch falsches Timing der Boxenstopps, durch teilweise falsches Setup. Das wird jetzt abgestellt, soll jetzt abgestellt werden. Die komplette Ingenieursmannschaft an der Rennstrecke wurde getauscht. Das heißt, getauscht sind teilweise schon noch die gleichen Leute da, aber in anderen Positionen, also vom Renningenieur zum Performanceingenieur oder die Reifeningenieure, gibt es neue Gesichter, Leute, die vorher in der Fabrik waren. Und das muss sich einspielen. Und da hat eben Haas die Strategie gehabt, es bringt uns jetzt nichts, wenn wir hier ein Riesenprogramm fahren mit Setups, mit schnellen Runden, mit Longruns. Wir fahren jetzt mal konstant quasi eine Rennsimulation, um die neuen Leute auch auf die Rennsituation vorzubereiten. Erst am letzten Tag sind sie dann wirklich hier Longruns gefahren mit Ocon und er ist auch mal ein bisschen auf Zeit gefahren. Und da waren sie dann auch innerhalb von einer Sekunde mit den Schnellsten. Also das hat gezeigt, ich nehme an, Haas wird wieder in diesem Bereich mitfahren.
Trotzdem zwei neue Fahrer, die sich auch erstmal einspielen müssen. Und Ocon, klasse Mann, kann man schon sagen. Und Oliver Baermann, von dem erwarten wir schon viel als zweiten Mann, als der Super-Rookie vielleicht neben Antonelli.
Ja, da erwarten wir viel, aber das Problem war halt für ihn jetzt bei diesem Test von in Bahrain. Er ist ja am letzten Tag nicht gefahren, er ist nur die ersten zwei Tage gefahren, dann immer mit viel Sprit, war beide Male letzter, sieht natürlich blöd aus. Aber Komatsu hat dann auch gesagt, Leute, ich mache mir da keine Sorgen. Der Olli Baermann, der hat letztes Jahr gezeigt, er ist ein sehr, sehr guter Qualifizierer und der kriegt das auch ohne großes Training hin. Jetzt muss man dazu sagen, er ist ja jetzt nicht der erfahrenste Pilot, er hat erst drei Grand Prix, aber von den drei Grand Prix war er zweimal in den Punkten.
Und er hat auch Nico Hülkenberg im Qualifying schon mehr als das mehr richtig geärgert und das heißt was. Bevor wir zu Sauber kommen, schieben wir noch eins dazwischen. Toro Rosso kommt im komplett neuen Look daher. Sieht gut aus, das Auto, sage ich mal, von außen. Aber ansonsten war es jetzt nicht so erfrischend, was man gesehen hat.
Nee, also ich würde sagen, die sind eher hinter Haas, Alpine und Williams im Moment. Und das Ziel, Platz 6 ist ehrgeizig, da werden sie sich anstrengen müssen. Sie haben auch mit Tsunoda und Hadjar zwei Hitzköpfe im Cockpit. Das wird sicher lustig werden. Der Hadjar ist aber in der Formel 2 schon ein paar Mal ausgeflippt. Also Helmut Marko hat gesagt, beide wurden da über den Winter quasi so, ja, in Anführungszeichen psychologisch betreut. Man hat ihm erklärt, dass man eigentlich langsamer wird, wenn man sich zu viel aufregt und mit zu viel Emotionen fährt. Er hat ein Beispiel angeführt, ich glaube, es war Formel 2 in Monaco. Hadjar hat mit großem Abstand geführt. Dann kam dann Safety Car. Darüber hat er sich so aufgeregt, dass er quasi seine ganze Arbeit, die er da in dieses Rennen investiert hat, mit der Führung plötzlich weg war und hat dann völlig, hat sich nicht mehr auf die Rennsituation konzentriert und gewonnen hat dann Zach O'Sullivan, der von Startplatz 15 kam, der natürlich durch sein Boxenstopp-Timing im Vorteil war, aber trotzdem hätte nicht passieren dürfen. Also solche Sachen hat man denen dann schon vorgerechnet und gezeigt, Junge, bleib mal ganz ruhig, fahr dein Programm und konzentriere dich eben aufs Fahren und lass die Emotionen weg.
Ja, und Schlusslicht ist wohl weiterhin Sauber. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe letztes Jahr in Las Vegas haben wir gesehen, dass da neue Teile kamen. Das hat funktioniert. In Katar ist man dann in die Punkte gefahren, aus eigener Kraft auch, mit Fahrern wie Guanyu Zhou, und der ja jetzt nicht zur Crème de la Crème in der Formel 1 zählt. Aber so richtig vorangegangen ist es jetzt über den Winter noch nicht. Und Mattia Binotto hat zu dir auch gesagt, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt auch, obwohl Audi kommt, will man dieses Jahr nicht abschenken. Aber trotzdem haben sie Probleme.
Ja, also die Strategie ist richtig. Sie müssen sich verbessern, sowohl nach innen. Das gibt der Mannschaft dann neue Motivation. Das zeigt auch den Leuten, hey, wir können es ja doch. Und nach außen, also Sponsoren, Partner, die schauen da natürlich schon drauf. Und man ist einfach glaubwürdiger, wenn man zeigt, wir können aus dem Problem, die wir hatten, haben wir gelernt und wir können das lösen. Und in Bahrain beim Test sah es eben noch nicht so aus. Es war eher fast ein Rückschritt, würde ich jetzt sagen. Obwohl das Auto sehr viel anders ist als sein Vorgänger. Es sind auch ein paar ganz interessante und witzige Lösungen dabei. Gut, James Key hat erzählt, es war jetzt 80% des neuen Sauber. In Melbourne kommen dann die restlichen 20. Vielleicht tut sich da noch ein bisschen was. Es war aber für die Fahrer, die ja schon in Abu Dhabi in dem letztjährigen Sauber gefahren sind, also sowohl Hülkenberg als auch Bortoleto, die haben das Auto irgendwie nicht wiedererkannt. Sie waren relativ angetan bei dem Test in Abu Dhabi. Aber jetzt, die Charakteristik des Autos war eine völlig andere. Deswegen hat man auch wahnsinnig viel auch wieder mit dem Setup probiert, um zu schauen, was ist da los. Hat sich lange nicht viel getan. Sie waren sowohl auf eine Runde als auch von den Longruns jetzt ja nicht speziell. Dann der allerletzte Longrun von Hülkenberg am letzten Tag, hatte man nochmal was probiert mit dem Setup. Das schien dann in die richtige Richtung zu gehen. Da war ein bisschen mehr happy mit dem Auto. Aber ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun. Wie gesagt, wenn es wirklich stimmt, was James Key sagt, dass es erst 80% des Autos waren, kann natürlich auch sein, dass es eben nicht komplett war. Und wenn diese Ground-Effekt-Autos nicht stimmig, wenn da nicht ein Detail zum anderen passt, dann ist man da schnell mal irgendwo im Wald. Das ist eben, was wir schon vorher erwähnt haben bei McLaren. Ich glaube, die wissen eben genau, was da wie zusammenpassen muss, vom Frontflügel über den Unterboden und überhaupt die Verkleidung, das Verhältnis von klassischem Abtrieb über die Flügel zu dem Abtrieb, der unter dem Auto erzeugt wird. Ich glaube, das muss man im Griff haben. Und wenn man da ein Auto hat, so ein halbfertiges Auto, kann schon sein, dass man da ein bisschen hinterherhinkt. Also auch hier, Sauber werden wir wahrscheinlich erst bewerten können in Melbourne. Und das ist ja auch wieder eine ganz andere Rennstrecke. Viel, viel schneller. Also wie gesagt, im Moment sieht es so aus, als wären sie hinten. Aber ich würde sie jetzt noch nicht ganz abschreiben.
An den Fahrern dürfte es dieses Jahr nicht liegen, weil Bortoleto ja auch einen guten Eindruck gemacht hat, macht wenig Fehler, ist also nicht negativ aufgefallen beim Test jetzt.
Nee, nee, überhaupt nicht. Also der zieht sein Programm durch, ist auch ruhig, gar nicht emotional, also genau, vielleicht das Gegenteil von einigen anderen da. Und ich glaube, der wird seinen Weg machen.
Da sind wir mal gespannt, wie die ersten Rennen ablaufen, weil ich denke, wir müssen wahrscheinlich bis China warten, weil Melbourne eine spezielle Strecke ist, bis wir dann mehr wissen, weil die anderen Strecken halt alles so speziell sind.
Ja.
Auch Saudi-Arabien ist ja eine super schnelle Strecke. Schmiedi, zum Schluss muss ich dich noch fragen, weil ich kann nicht mehr mitzählen, in die wievielte Saison gehst du jetzt eigentlich?
Ich glaube, es müsste die 45. sein. Ja.
Das ist Wahnsinn. Und kribbelt's noch?
Ja, also natürlich, das Spannendste ist natürlich immer das erste Rennen, weil da sieht man dann oft, wie die Saison laufen kann. Letztes Jahr sind wir ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Also haben wir ja alle gedacht nach dem ersten Rennen, oh, das wird nochmal ein Durchmarsch von dem Verstappen. Und die ersten 5, 6 Rennen haben ja dann ausgesehen. Also ich meine, der hat 4 Rennen von 5 gewonnen. Dann kam eben der Schnitt. Es zeigt, es ist möglich. Aber in diesem Jahr glaube ich, wenn es wirklich so eindeutig ist am Anfang, wird sich dann nicht mehr viel ändern, weil es eben eine besondere Saison ist. Die nächstjährige ist so wichtig, dass dann viele Leute ganz realistisch sagen werden, hey, wir liegen hier 13., 14. zurück. Jetzt auch im Feld jetzt betrachtet, das bringt nichts, wenn wir hier noch Kohle raushauen für das 25er Auto, weil das holen wir nicht mehr auf. Also ich meine, die Teams wissen das ja, was aufholbar ist und was nicht. Und dann geht man natürlich voll auf 26, wenn man zurückliegt.
Aber da muss ich dich jetzt doch noch fragen. Kein Verstappen-Weltmeister 25, weil eigentlich hast du mir was anderes erzählt.
Ja, irgendwie gefühlsmäßig sage ich immer noch Verstappen, weil dem Kerl muss man zutrauen, dass er eben für das eine oder die 2 Zehntel gut ist gegenüber allen anderen. Und wenn die Auswirkungen der Frontflügel, sagen wir, der strengeren Frontflügelregeln wirklich so sind, wie viele jetzt behaupten, und die Autos etwas nervöser werden, dann glaube ich, wird der Faktor Verstappen wieder eine Rolle spielen. Wie gesagt, wenn natürlich der McLaren ein Wunderauto hat, dann wird er wahrscheinlich auch nach dem Frontflügelwechsel oder mit dem neuen Reglement wird sich dann nicht so wahnsinnig viel ändern, verliert dann vielleicht ein bisschen, aber auch nicht alles. Wie gesagt, ich scheine ja zu wissen, was sie tun. Also die sind ja nicht doof, die probieren das ja auch jetzt schon aus, wie das Auto funktionieren würde, wenn dann der Flügel sich etwas weniger verbiegt. Man konnte auch bei McLaren sehen, die sind von der Aufhängungsgeometrie schon viel extremer gegangen, was dieses Anti-Dive und Anti-Squat angeht, weil sie wahrscheinlich schon vorausschauend gesagt haben, wir müssen da reagieren auf diese Frontflügelregel. Bei Mercedes gab es ja 2 unterschiedliche Nasen.
Ja.
Ich glaube, da hat man auch schon in diese Richtung ein bisschen geschaut, weil bei dem einen Frontflügel oder Nase-Frontflügel-Konfiguration reicht die Nase ein bisschen weiter vor
Ja.
auf das Hauptblatt, bei einem anderen ein bisschen weiter hinten. Das spricht eigentlich dafür, dass sich dann der Flügel um die Achse mal mehr und mal weniger bewegen kann, weil mehr Überdeckung oder weniger Überdeckung durch die Nase ist. Also ich glaube, da bereiten sich schon einige jetzt schon auf Barcelona vor. Da will man nicht ins kalte Wasser geworfen werden.
Also wir haben weiterhin genug spannende Themen und Piastri oder Norris dann, wenn der Vorsprung so groß wäre von McLaren?
Ich würde sagen, nochmal Norris, obwohl ich glaube, dass Piastri näher dran ist.
Okay.
Nochmal ein Stück näher dran ist.
Okay. Also, liebe AMS F1-Fans, wie schon gesagt, es bleibt spannend. Schmiedi macht sich dann auf den Weg nach Australien, ist mit Tobi vor Ort. Da wird es dann auch das ein oder andere Video von uns geben. Wir freuen uns, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat. Lasst ein Like da, kommentiert, was ihr denkt. Wer wird Weltmeister? Wie haben euch die Autos bis jetzt gefallen? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Servus.